Ich hörte das Lied, mit dem die Wüstensöhne ihre Versammlung eröffneten, doch ich glotzte noch immer Vater an, als könnte ich diese Fata Morgana so im Wohnzimmer halten. Sie prostete mir zu und nickte in Richtung Fernseher. Stan Laurel und Oliver Hardy hatten sich erhoben, um mit dem Eid der Wüstensöhne ihre Teilnahme am Jahrestreffen in Chicago zu bekräftigen. Stan setzte sich wieder. Er wollte den Eid nicht leisten, da er nicht wusste, ob seine Gattin die Reise erlauben würde. Natürlich nötigte ihn Oliver zum Eid, schließlich sei der Mann der Herr im Haus. Ebenso natürlich war es dann nicht Stans, sondern Olivers Frau, die ihrem Mann die Reise verbot. Sie hatte ein Wochenende in den Bergen geplant und wusste es auch zu verteidigen. Als die Vase ihren Gatten noch nicht umzustimmen vermochte, zertrümmerte sie halt noch zwei Teller auf dessen Schädel. Hier ernteten Stan und Oliver unsere ersten Lacher. Es war der erste Lacher überhaupt, den Vater und ich alleine vor dem Fernseher hatten. Ich fühlte, dass dies der Anfang von etwas Großem war, das unmittelbar mit der Kiste zu tun hatte, aus der uns die schwarz-weißen Bilder entgegenflimmerten. Die Müllschachtluke und Ettore und sogar Superman kamen mir weit weg und lächerlich vor. Das ist das, was der Urs erwähnt hat. Der Ettore war sein Jugendfreund, die Müllschachtluke, da dachte er, ging der Vater durch als Superman. Also das ist jetzt weit weg für ihn. Nur noch die Gegenwart zählte, Stan und Oliver, Vater und ich. Und der Arzt, der mit einem Wagen voll bellender Hunde vor Olivers Haus vorfuhr. »Warum hast du einen Veterinär geholt?«, fragte Oliver seinen Komplizen, den er beauftragt hatte, einen bestechlichen Doktor zu engagieren. »Ich dachte nicht, dass es auf seine Religion ankommt«, antwortete Stan mit seiner unübertroffenen Unschuldsmiene. Ebenso unübertroffen dann Olivers Blick aus dem Fernseher direkt in unserer Stube, genervt und verzweifelt zugleich, als könnte Oliver die Dummheit seines Freundes ohne unser Mitgefühl keinen Moment länger ertragen. Da klingelte es. Oliver eilte zurück in seinen Sessel und begann laut zu stöhnen. Stan öffnete die Tür. Nach einer etwas unmenschlichen Untersuchung stellte der Tierarzt zu Frau Hardys Entsetzen fest, dass ihren Gatten nur noch eine Schiffsreise nach Honolulu retten könnte. Er leide an einem schweren Fall von Canis Delirus. An dieser Stelle des Films stand Hector, das ist der Hund des Nachbarn, ein Labrador, braun, in der geöffneten Fenstertür, die vom Wohnzimmer zum Gartensitzplatz führte. Mit heraushängender Zunge verfolgte er, wie der Veterinär Oliver eine monströse Pille in den Mund steckte. Als hätte Vater Hectors Auftritt erwartet, winkte er ihn mit einer großzügigen Geste in die Stube. Während Frau Hardy erklärte, dass sie Seereisen nicht vertrage, steuerte Hector auf mich zu, ein zerkautes Holzstückchen zwischen den Zähnen. Er legte das Mitbringsel auf mein rechtes Knie. Ich erkannte die Überreste einer mit Filzstift gemalten Aufschrift. Der Buchstabe E war deutlich zu entziffern, nach einer Lücke noch der Rest eines N. Hatte dieses Holzstückchen einmal den Namen von Katrins verstorbenem Hamster getragen? Ich blickte auf, Hector saß vor der Mattscheibe und beobachtete hechelnd, wie die Wüstensöhne in Chicago Bier zapften. Frau Hardy war auf die Liste mit dem Veterinär hereingefallen, stellte ich befriedigt fest und wollte Vater Hectors brisantes Fundstück präsentieren. Doch Vater war ganz im Film. Er öffnete seine dritte Flasche Bier und bat mich, den Kupferteller, auf dem Mutters Osterkerze stand, auf den Teppich zu stellen. Ich zögerte, Hector stand immerhin unter dringendem Verdacht. Doch der Durst dieses Hunds schien Vater über alles zu gehen. Die Kerze saß im Teller fest, Vater füllte ihn trotzdem. Wie der Turm einer versunkenen Kirche ragte die Kerze aus dem gelben Seelein. Hector zögerte keine Sekunde, gierig schlabberte er das Bier in sich hinein, während Frau Laurel und Frau Hardy aus der Zeitung erfuhren, dass der Dampfer nach Honolulu unterwegs gesunken sei. Stan und Oliver bekamen das freilich nicht mit, genauso wenig wie Vater und Hector. Vater schenkte nach, beugte sich über den gefüllten Kerzenteller und schlürfte mit Hector um die Wette. Bereits zum dritten Mal an jenem Nachmittag schien es mir, als liefen die schwarz-weißen Bilder im Fernseher und Vaters buntes Treiben auf geheimnisvolle Weise ineinander, als gehörten sie beide zu ein und derselben, lediglich etwas anders gefärbten Welt. Denn just als Stan und Oliver nach Hause kamen, drehte sich auch im Schloss unserer Haustür der Schlüssel. Ich hörte Mutters Stimme. Hector schaute benommen auf, Vater blieb neben dem leeren Kerzenteller liegen. Frau Laurel und Frau Hardy nahmen ihre Gatten auf dem Sofa ins Kreuzverhör. Mutter erschien mit einem Eis in der Hand im Stubentürrahmen. Hector erfasste ihre Stimmung sofort, erhob sich mühsam und tappte Richtung Terrassentür. Vater schaute auf, grinste in Frau Hardys grimmiges Gesicht, bis er merkte, dass Mutter auf der anderen Seite stand. Etwas umständlich wandte er sich seiner Gattin zu. Sein Lächeln war jetzt so verbindlich wie jenes von Oliver, der noch immer versuchte, seine Honolulu-Lüge an die Frau zu bringen. Weder Frau Hardy noch Mutter ließen sich überzeugen. Als auch noch Katrin im Stubentürrahmen auftauchte, ging Vater in die Offensive. Unerwartet schwungvoll kam er vom Boden hoch, eine Hand zur Begrüßung ausgestreckt, als ihn ein erbärmliches Heulen ablenkte. In hysterischem Falsett gestand Stan alles, was Oliver eben verleugnet hatte. Lediglich Frau Laurel fand Gefallen an so viel Ehrlichkeit. Frau Hardys Miene kündigte an, dass sie es diesmal nicht mit einer Vase und zwei Tellern bewenden lassen würde. Oliver saß am Tisch, den Kopf auf die Hand gestützt, als schmerzte er bereits jetzt und schaute in unsere Stube. Galt sein Ärger bloß Stan? Oder hatte er sich mit Mutter und Katrin verbündet, die meinen um sein Gleichgewicht ringenden Vater abschätzig musterten? Nun kam Bewegung in die Szene. Vaters Fuß traf auf den Kerzenteller, glitt mit diesem über den Teppichboden, bis Vater mit der Grazie eines Oliver Hardy auf dem Stubentisch krachte. Die Kerze kippte auf den Teppich, ihr Untersatz schoss von Vaters Fuß beschleunigt in den linken Flügel der Fenstertür. Als hätte er auf dieses Signal gewartet, hechtete Hector über die Glassplitter hinweg, zurück ins Wohnzimmer. Seine braun verschmierte Schnauze ließ er ahnen, was er mir bringen würde. Bevor ich ihn davon abhalten konnte, hatte er den Erdklumpen schon auf das beige Sofakissen gelegt. Bräunlich und rot hoben sich die Überreste von Egons Fell ab, gelblich-weiß die Knochen, die das Ungeziefer blank geputzt hatte. Katrin kreischte, ihre Hände auf die Ohren gepresst, ihren Blick starr auf den halb verwesten Hamster gerichtet. Vater versuchte, sich vom Stubentisch zu befreien, der sich seitlich auf ihn gelegt hatte. Vater stöhnte. Hatte er sich etwas eingeklemmt? Oder stimmte er in Olivers Jammern ein, über den der gesamte Geschirr- und Pfannenbestand seiner Gattin niederging? Stan und ich saßen auf unseren Sofas und verfolgten das schaurig-komische Spektakel. Stan war wieder zu Hause, seine Frau belohnte seine Ehrlichkeit mit Pralinen. Doch Olivers Schreie, das Klirren des berstenden Geschirrs und das Scheppern der Pfannen drangen zu Stan herüber und vergällten ihm den Genuss. Ich konnte es ihm nachempfinden. Ich hätte das Eis in Mutters Hand, das wohl für mich bestimmt gewesen war, auch nicht genießen können. Nun fiel es zu Boden, eine leichte, wenn auch unverdiente Beute für Hector. Mit dem Abspann der Wüstensöhne ging es bei uns zu Hause erst richtig los. Mutter rief den Herrgott an, Katrin brüllte etwas von Egon, Hector kaute. Vater hatte sich gegen den Stubentisch behauptet und blickte verdutzt um sich. Wie eben noch Oliver Hardy saß er inmitten des Chaos, das er angerichtet hatte, und schaute mich mit Stans Unschuldsaugen an. Vater war kein Kryptonier. Vater war ein Slapstick-Star von Laurel und Hardys Gnaden. Nur das Blut, das hinter seinem Ohr hervor seinen Hals hinablief und den Kragen des Oberteils seines Trainingsanzugs drängte, wollte nicht zu einer Slapstick-Einlage passen. Aber vielleicht war mir das Blut im Fernsehen bisher einfach entgangen. Laurel und Hardy kannte ich nur schwarz-weiß. Mutter hielt sich mit bemerkenswerter Präzision ans Drehbuch des Films, den sie gar nicht gesehen hatte. Plötzlich war sie weg und kam mit Dr. Holzer zurück, einem Tierarzt, der schräg gegenüber wohnte. Im ersten Moment dachte ich, dass ihre Sorge Hector galt, der träge am Boden lag. Doch Dr. Holzer steuerte auf Vater zu. Die Schulterpartie des blauen Trainingsanzugs war rot gefärbt, etwas zu dunkel für die Vereinsfarben unseres berühmten städtischen Fußballclubs, der in jener Saison nicht zu seiner alten Form fand. Auch Vater wirkte noch etwas benommen, als der Veterinär sich hinter seinem Ohr zu schaffen machte. Mutter und Stan behielten recht, zumindest in Vaters Fall spielte die Religion des Arztes keine Rolle. Er brachte den Blutstrom zum Versiegen, ohne dass der Notfallwagen bereits wenige Wochen nach unserem Einzug vor unserem neuen Domizil hätte halten müssen. Mutter gab viel auf unser Ansehen in der Nachbarschaft. In seiner Kernkompetenz konnte sich der Veterinär hingegen nicht beweisen. Er kniete noch immer neben Vater, als Hector sich erhob und ohne Vorwarnung in Dr. Holzers Schoß kotzte. Obwohl Katrin den Fernseher vor 10 Minuten abgestellt hatte, wurde ich das Gefühl nicht los, dass er weiterlief. Ich betrachtete den dunkelgrauen Bildschirm, dann meine Familie, die die gelbliche Brühe in Dr. Holzers Schoß bestaunte. Da kam es mir plötzlich so vor, als wären wir im Fernseher drin. Ich bräuchte ihn nur einzuschalten und wir könnten uns auf der Mattscheibe bewundern. Nur wusste dies niemand außer mir. Und natürlich Vater, der ja die Hauptrolle spielte. Er hatte eindeutig am meisten Talent. Mutter, Katrin und Dr. Holzer kamen mir zu wirklich vor, als dass sie ihren Part spielen würden. Aber für wen war diese Vorstellung überhaupt? Ein banger Gedanke schoss mir durch den Kopf. Ich blickte zur Fenstertür. Würde jetzt dann gleich Kurt Felix über die Scherben hinweg in unsere Stube treten? Ich sah sein gewinnendes Lächeln und Mutters ungläubiges Gesicht schon vor mir, wenn er ein Bild von der Wohnzimmerwand nehmen und die versteckte Kamera präsentieren würde. Unser Hasenstall im Samstagabendprogramm, die Rache des Tapezierers Fritz. Nicht, dass ich Vater die Publizität nicht gegönnt hätte, sein Talent verdiente breite Beachtung. Doch im Teleboy traten nur unfreiwillige Komiker auf, sonst hätte Kurt Felix seine Kamera nicht zu verstecken brauchen. Vater hingegen war ein Profi. Hatte er nicht eben Michel aus Lönneberger und gleich anschließend Laurel und Hardy aufs Trefflichste imitiert? Vater gehörte nicht in eine Samstagabendshow. Vater gebührte die Hauptrolle in einem Spielfilm. Zu meiner großen Erleichterung kam Kurt Felix dann doch nicht durch die Fenstertür. Sicherheitshalber fragte ich Mutter, ob die das auch ohne unsere Einwilligung im Teleboy senden dürften. Plötzlich galt mir die ganze Aufmerksamkeit. Mutter, Katrin und Dr. Holzer schauten mich an, als käme ich von einem anderen Planeten. Dabei hatte ich doch gerade eingesehen, dass ich kein Kryptonier war. Dr. Holzer murmelte etwas von Schock, Katrin fragte mich, ob ich spinne, Mutter hielt ihre Hand an meine Stirn. Als Vater mir zuzwinkerte, war ich beruhigt. Hier gab es keine versteckte Kamera. Vater hatte bloß geprobt.